Folge 86 von HSV, meine Frau! Eine Runde weiter im Pokal und das wird heute gefeiert zu dritt. Kai ist nicht dabei, Grüße nach Mallorca, der bereitet seine Hochzeit vor. Dafür ist Bones am Start.
Moinsen.
Gato.
Moin.
Und ich bin Stübi. Moin, moin. Und herzlichen Glückwunsch an unseren HSV. Souverän nicht, aber immerhin weitergekommen beim Chemnitzer FC. Und das war eine giftige Veranstaltung, wie wir es prognostiziert haben. Auch nicht so richtig eindeutig. Aber Dieter Hecking hat heute nochmal betont, er lässt sich das nicht schlecht reden. Trotzdem eine vernünftige Leistung, den Gegner gut bespielt und dass es nicht einfach werden würde, war klar. Verdient weitergekommen. Siehst du es auch so, Gatto?
Chemnitz hat einen 5-4-1 oder irgendwie sowas gespielt. Also so super, super defensiv. Und wenn du ein frühes 1-0 machst, ne, so die schönen Floskeln, dann sieht das Spiel auch ganz anders aus. Aber ich denke, ja, man ist weiter. Chemnitz hat das nicht schlecht gemacht. Ich denke, das wird ein Vorgeschmack sein, auch auf einige Gegner, die sich da krass hinten reinstellen werden. War mal ganz interessant zu sehen. Und da sieht man auch, wie wichtig dann so Standards sind, so ein Türöffner, wie wichtig auch ein Mittelstürmer ist mit Hinterseher, der trifft. Also das war ja kein Augenschmaus, aber für die Winner-Mentalität sehr, sehr wichtig.
Wie waren da so die Zahlen, Bones? Ballbesitz 75%?
Wir waren so wirklich bei 65% zu 35%. 65, also wir waren auf jeden Fall sehr, sehr überlegen. Also ich glaube auch, Chemnitz hatte nur 7 Torschüsse, während der HSV an den 20ern gekratzt hatte. Hm. Ich sehe es eben nicht wie Gato. Wir müssen uns das auf jeden Fall nicht schlecht reden lassen. Also es war sehr, sehr überlegen und souverän geführt und wir geraten ins Hintertreffen durch einen Elfmeter, der eigentlich in der Form
keiner
nicht
gepfiffen
werden
darf. Van Drongelen zeigt also heute noch allen Leuten, die er trifft, seinen Ballabdruck.
Sein Latissimus, ja. Also das war wirklich gar nichts und so kannst du unter Umständen auch mal unglücklich so ein Spiel verlieren, aber es, wie gesagt, wäre keiner gewesen und wir sind gut zurückgekommen.
Die Moral hat gestimmt.
Genau. Ja. Und das ist auch für den Kopf wichtig. Auch für den Kopf wichtig, dass du zweimal so eine Geschichten auch nach dem 2-1 zweimal noch drehst und trotzdem weiterkommst. Das ist auf jeden Fall für die Entwicklung der Mannschaft sehr, sehr gut.
Ja, Dieter Hecking hat, deswegen habe ich das nochmal angesprochen, heute in der Interviewrunde, beziehungsweise gestern war das, nochmal wirklich verärgert reagiert auf so Zeitungsartikel über die anderen Spiele, unter anderem Köln hat er als Beispiel genannt, da wird Timo Horn gefeiert, weil der so viele Elfer gehalten hat und da erwähnt keiner, dass der vorher den Ausgleich verschuldet hat. Gleichzeitig ist beim HSV dann wieder nur Dusel angesagt. Also er wehrt sich aktiv gegen diese leicht negativen, spöttischen Vibes der Medien gegen den HSV. Und das ist ja eigentlich positiv und auch eine Sache, die wir ganz am Anfang schon gesagt haben, die eine Stärke von Hecking werden könnte, dass er sich eben nicht alles bieten lässt von den Medienvertretern und so eine gewisse Stärke ausstrahlt, die wir schon gar nicht mehr kennen. Wir machen uns ja teilweise selbst immer über den HSV lustig, aber er bringt den Stolz und das erhobene Haupt zurück.
Vor allen Dingen stellt er sich vor die Mannschaft und die Mannschaft kann sich im Hintergrund entwickeln, sich an ihm anlehnen und weiß, er wird sich immer dazwischen stellen. Ist so ein Fels in der Brandung, der schon alles erlebt hat, die Ligen kennt, die Gegner kennt, das Geschäft kennt und da einfach, wie du gesagt hast, ein Stück weit Ruhe reinbringt, sodass sich beim HSV halt was entwickeln kann und das tut es jetzt. Das Spiel war kein gutes Spiel, aber wir sind eine Runde weiter.
Und die Jungs fühlen sich wohl. Bones, du hast was gelesen bei Adrian Fein.
Genau.
Was hat er gesagt?
Adrian Fein in der Morgenpost hat gesagt, so, der HSV hat Bock auf ihn, er hat Bock auf den HSV. Es ist noch nicht alles perfekt, aber sie wachsen sehr gut zusammen und die Art und Weise des Spiels, wie Hecking spielen lässt, mit viel Ballbesitz und Angriffsfußball liegt ihm sehr, sehr stark und auch, dass sie sehr bemüht sind, im Gegenpressing schnell nach Ballverlust den Ball zurückzuerobern. Da sind sie schon sehr, sehr weit, noch nicht komplett bei 100%, aber schon das ganze Spielsystem ist auf jeden Fall ihm sehr zugeschnitten.
Mein Gefühl ist auch, dass er sogar tatsächlich noch mal besser ist als Mangala, ne? Also
auf jeden Fall.
Also ganz schwierig jetzt zu sagen nach so wenigen Spielen, vielleicht ist er nicht ganz so dynamisch und zweikampfstark, aber die Bälle, die er spielt, also jetzt war jedes Spiel absolut top, auch gegen Chemnitz spielt er ja diesen Superball auf Hinterseher, den der dann natürlich auch gut verwertet, aber der ist schon so omnipräsent.
Vor allen Dingen zweikampfstark, also ich kenne seine genauen Werte nicht, gefühlt.
Ja, eben,
aber auch gut. Sehr, sehr präsent und sehr gut zweikampfstark, vor allen Dingen auch in der Luft. Ne? Mangala ist ja nicht der allergrößte und der kann da einfach nochmal einfach den Laden dicht halten und auch man hat irgendwie ein gutes Gefühl als Zuschauer, wenn da halt so eine große Kante ist, der auch noch was am Fuß kann. Man denkt eigentlich, der hat keine Schwächen und hält den Laden halt schon zusammen und das mit seinen 20 Jahren. Das ist aller Ehren wert.
Ich glaube, der wird auch noch so 3 bis 5 Saisontore machen. Immer mal einen Abschluss dabei.
Ja, was für, wie krass hart seine Schüsse, ne?
Ja,
der ballert Kanonen aufs Tor. Also ich auch Mitte Tor, aber der Torwart hatte echt Probleme von Chemnitz ihn irgendwie abzuwehren, hoch weggefaustet. Wäre da so 1 Meter nach rechts oder links, dann wäre er sicher drin gewesen.
Ja, also im Moment auf jeden Fall so der Spieler der Saison bisher. Aber wir haben im Mittelfeld eh ein Überangebot an talentierten Spielern. Duziak vergisst man fast, diese eine Szene da an den Außenpfosten in der ersten Halbzeit. Super Spielzug, auch wieder von Duziak eingeleitet und dann abgeschlossen. Auch ein Spieler, den man gar nicht auf dem Zettel hatte, so, aber guter Neuzugang.
Wurde auf jeden Fall misstrauisch betrachtet, auch mit dem leichtbraunen Hintergrund. Man muss sich aber sagen, er hat sich bisher sehr gut gemacht, hätte auch schon damals gegen Darmstadt treffen können, aber ich finde, also er bestätigt auf jeden Fall die positiven Eigenschaften, die wohl auch Hecking und Bold in ihm gesehen haben und ist auf jeden Fall eine richtig gute Bank und auch eine Unterstützung für feine Mittelfeld. Also
ballsicher, torgefährlich.
Genau.
Und Kittel haben wir dann natürlich jetzt auch noch, wenn wir schon ins Schwärmen geraten, das können wir jetzt mal kurz ausnutzen, wenn die alle so performen, aber auch Sonny Kittel, ein Spieler, den wir ja jetzt so in der Form ewig nicht beim HSV gesehen haben. Ich überlege die ganze Zeit, so jemand, der wirklich offensiv Selbstvertrauen im Dribbling hat und auch Erfolg hat, hatten wir mal ganz kurz mit Ito. Bei Kittel auch 75% der Dribblings offensiv erfolgreich. Er kommt außen durch, hat eben diese Freistoßstärke, so eine Physis, ist beidfüßig. Wow.
So ein Trochowski in
überragend. Also der kann der Spieler der Zweitligasaison werden, weil er eben auch die Assist-Punkte sammelt.
Kittel ist ein bisschen, wenn er gesund bleibt, korrekt, aber Kittel ist ein bisschen Spieler der Stunde, auch wenn wir noch nicht viele Stunden verstrichen haben in der Saison, neben Fein vielleicht, aber also der, unglaublich, ne? Also vor allen Dingen seine Freistöße, also ist ja irgendwie jetzt 2 von 3 sind drin, muss man ja irgendwie einfach nur alle anweisen, rund um 16er, lasst euch fallen, zieht Freistöße
und dann finden wir. Im Umkehrschluss auch natürlich, die gegnerischen Trainer werden immer wieder warnen, passt auf, die haben Hand von der halbrechten Position, Kittel von der halblinken Position, keine Fouls um den 16er. Das wiederum heißt natürlich, dass sie vielleicht nicht so intensiv in die Zweikämpfe reingehen. Und man so ein bisschen, also das verändert das Spiel, glaube ich, wenn du so geile Freistoß- und Standardschützen hast.
Definitiv, wir hatten ja auch ihn ja in der Vorbereitung, da hat er ja auch schon öfter mal Freistöße gesetzt und die hat er auch gut und gerne mal rübergesetzt. Da haben wir schon ein bisschen gelächelt, okay, warum schießt er da? Und er hat gegen Darmstadt auch, glaube ich, einen.
Was, der ist der drittbeste Freistoßschütze in der Geschichte der zweiten Liga.
Genau, also er brauchte ein paar Anläufe und jetzt hat er anscheinend wieder seinen rechten Fuß wiedergefunden.
Stimmt übrigens nicht, also der drittbeste aktive Freistoßschütze der dritten Liga. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz, gehen wir nochmal eine Etage nach hinten, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wobei, lass uns einmal über Kinzombi reden. Erster Startelf-Einsatz und so ein bisschen der Königstransfer des HSV. War jetzt lange verletzt. Man hat so ein bisschen schon was gesehen, ne?
Fand ich. Weil ich finde so, okay, ist das Fazit irgendwie. Ja. Also mit bisschen Licht und Schatten. Ist versucht präsent zu sein, ist noch nicht wahnsinnig präsent oder läuft in Fein noch so ein bisschen den Rang irgendwie ab.
Aber ein ganz anderer Spieler. Ich glaube, dass er viel mehr sich nach vorne auch orientiert.
Und man sieht, er kann es. Man sieht, er kann auch im Mittelfeld so der Motor sein und auch der Taktgeber sein. Aber er hat jetzt einfach das Problem gehabt, dass Duziak vor ihm ist. Im ersten Spieltag, weil er nicht verletzt war. Also Duziak war nicht verletzt, Kinzombi war verletzt und Duziak hat seine Sache einfach gut gemacht. Und warum solltest du den dann rausnehmen? Und jetzt ist Kinzombi ja rein für Hand, aber...
Der auch übrigens gegen Bochum fehlen wird.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und wenn Hand dann wiederkommt, dann wird wahrscheinlich Kinzombi weichen müssen. Aber endlich hat man mal, Stand jetzt, ein eingespieltes Mittelfeld, ein bisschen eingespieltes Team. Also wie oft wurde da immer gewechselt?
Und mehrere gute, ne? Der Gegner kann nicht sagen, okay, deck den Mann, dann sind die komplett ungefährlich. Ja. Sondern jetzt hast du so mit Kittel, Duziak, Fein, Kinzombi, Jatta, hast du jetzt im Moment so ein paar Leute, die echt stark sind. Und der Hand natürlich auch noch.
Ja, dass du auch einfach erstmal einen Kader hast, der so einen Ausfall wie Hand ersetzen kann. Also es war ja mehr oder weniger
toi, toi, dass wir nicht so viele Verletzte haben.
Genau, dass als Hand weg war, war das Mittelfeld mehr oder weniger ja ausreichend. Bei uns Angriffsspiel. Und jetzt hast du wirklich ein gutes, breites Mittelfeld, wo du wirklich Alternativen schaffen kannst, auch in der Art und Weise des Angriffsspiels.
Jetzt gehen wir eine Etage nochmal kurz nach hinten. Van Drongelen scheint sich so ein bisschen als Abwehrchef jetzt etabliert zu haben und das auch zu Recht. Macht einen guten Job, auch gegen Chemnitz. Den Elfmeter geschossen, zeigt von Oder zeugt von Selbstvertrauen. Gato, du hast schon gesagt, das war der 50-50-Joker halb hoch.
Ja.
da musst du ihn, also eigentlich als Torwart, so die Abwehrspieler machen den eigentlich gerne so ein bisschen den Schlappen aufhalten und dann da reinschieben, weil diese Gezogenen machen eigentlich immer nur die Offensivspieler. Aber Glück gehabt. Und er überzeugt. Die Frage ist immer, wer ist an seiner Seite? Gideon Jung hat wieder den Vorzug gehalten. Es ist natürlich die Frage, bleibt das auch gegen Bochum so? Ich habe Papadopoulos beobachtet, wir haben ihn ja schon gescholten für seine Teamfähigkeit, aber er war beim Jubeln voll dabei, hat gepostet hier und da, also er scheint auch sich integrieren zu wollen.
Also Vertonghen und Abwehrchef finde ich gut, macht seine Sache grundsolide. Jung würde ich jetzt, ich würde ihn drin lassen. Also es gibt keine großen Gründe, ihn jetzt rauszunehmen.
Ich sag dir mal einen, ich fand ihn sehr riskant in seinem Spiel. Es hat immer geklappt, aber er sucht jedes Mal mit Ball am Fuß den Zweikampf und spielt einfach nicht zum Torwart zurück, was ja grundsätzlich gut ist, so denkt nach vorne, aber das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass er da die Murmel verliert und dann wird es gefährlich. Ich finde ihn ein bisschen leichtfertig,
sagen wir so. Auf der anderen Seite, in der zweiten Liga kann er es wahrscheinlich noch machen. In der ersten Liga kriegt er da reihenweise auf die Fresse. Ja. Und da ist ein Papadopoulos wahrscheinlich ein bisschen abgeklärter. Aber es funktioniert so. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn er spielen würde. Wenn er nicht spielen würde, geht für mich die Welt auch nicht unter. Das ist so eine 60-40-Entscheidung jetzt für mich aus dem Bauch heraus für Jung. Aber das... Ja, das ist, glaube ich, sehr subjektiv.
Wir haben immer noch Everton, der nach wie vor noch, glaube ich, nicht bei 100% ist.
Leider und wieder verletzt jetzt. Fällt auch aus.
Und Letschert, der Holländer.
Den wir auch bei, dem,
genau.
Bei Everton habe ich mit meinem Nürnberger Kollegen oder unserem Nürnberger Homie Tischtu gesprochen. Und der meinte ja, Everton, wie wir schon gesagt haben, geiler Spieler. Aber ihr werdet kaum Freude haben, er ist immer irgendwie verletzt und hat irgendwie was. Also erstmal kommt er unfit aus dem Urlaub wieder, dann hat er irgendwie immer Übergewicht am Anfang der Saison und dann kommen genau solche kleinen Wehwehchen wie jetzt und am Ende der Saison macht er dann halt irgendwie so 15 Spiele, die macht er dann aber irgendwie ganz gut und dann denkt man so, ah, mit dem musst du aber weiter und irgendwie Captain und keine Ahnung und dann aber dann hat er wieder eine Verletzung und ich finde solche Spiele auch scheiße.
Ist ewige Talent, ne?
Aber gut, der ist doch schon ewig dabei, aber ich kann auch nichts über ihm sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe.
Warten wir mal ab, ne? Ja. Vielleicht war ja auch die medizinische Abteilung in Nürnberg einfach schlecht. Der soll ja gut mit dem Ball am Fuß sein und so, da freuen wir uns jetzt einfach mal drauf. Und einmal noch Hinterseher, erstes Tor, jetzt auch, Gato, in der letzten Folge hast du schon gesagt, er hat jetzt so ein bisschen Druck. Ein Glück hat er jetzt getroffen, da hat sich das Spiel angeboten so ein bisschen, ne? Vor diesem Heimspiel, wo dann vielleicht schon die ersten Fans unruhig werden.
Ich habe mich total drüber gefreut, dass er getroffen hat und vor allem was für ein Tor. Also es war technisch sehr stark gemacht, Brust angenommen, dann direkt so ein Seitfallzieher, Aufsetzer oben links ins Eck. Da brauchst du Torriecher für und den hat er nun mal und das ist ein klassischer Strafraumstürmer-Move gewesen und jetzt hat er endlich sein Tor geschossen und ich glaube, jetzt kann er ein bisschen befreiter ausspielen, wird weiterhin auf ihn gesetzt. Ich fand es auch ein Zeichen von Hacking, dass zum Beispiel so ein Wood ist nicht reingekommen, also Winsheimer ist dann irgendwann reingekommen, aber da scheint ja Wood tatsächlich also Stürmer Nummer 3 zu sein.
Ja.
Da ist die Rangfolge, würde ich sagen, verhältnismäßig klar und Winsheimer ist auch erst in der 106. Minute gekommen als Letzter, also als Vierter und Amici ist sogar vor ihm gekommen als Außenspieler. Ich glaube, kann er jetzt mit Selbstvertrauen und relativer Selbstsicherheit sagen, er wird die nächsten Spiele machen und das ist auch mal so ganz beruhigend, glaube ich.
Ich fand Winsheimer richtig schwach.
Ja, ich auch.
Also es ist mir echt negativ aufgefallen, total hektisch. Sogar der Elfer war richtig beschissen getroffen, springt nach einem Meter so hoch und hoppelt dann zum Glück ins richtige Eck, aber der hatte einen ganz schlechten Tag, das wird auch Hacking nicht verborgen gewesen sein. Ich glaube, er wollte so alles zeigen, was eigentlich richtig ist, aber im Moment schwierig für ihn und ich glaube, das ist ein Typ, der Vertrauen braucht und jetzt nicht so einer ist, der...
Ist ja, glaube ich, aber auch die Frage, wenn du in der 106. kommst und die Mannschaften langsam überlegen, okay, wir sind ja schon 106 Minuten gelaufen und keiner will jetzt diesen entscheidenden Fehler machen und dann hast du da so einen Übermotivierten, der jetzt nochmal wirklich den Trainer zeigen will, wenn du mich bringst, dann knipsig. Das ist dann auch schwierig, das irgendwie in Einklang zu bringen, wenn der ganze Mannschaftskorpus sich langsam schon zurückzieht und aufs Elfmeterschießen gedanklich einstellt. Selbe
Story bei Amici wahrscheinlich, da haben wir uns auch ein bisschen mehr erhofft. Ich habe da auch so auf Wunderdinge gewartet, aber gleich im ersten Zweikampf von so einem ostdeutschen Blonden abgekocht worden. Da hat man so gedacht, herzlich willkommen in Deutschland. Aber wer weiß, was da noch kommt. Also Startelf, glaube ich, aber wird er dann auch noch nicht packen gegen Bochum. Nee. Hacking scheint ja jemand zu sein, der da auf eine eingespielte Truppe setzt. Wird es wohl auf, würdet ihr sagen, dieselbe Startelf hinauslaufen oder gibt es irgendwo Veränderungen? Jetzt mal abgesehen von der Innenverteidigerposition, eventuell Papa für Jung. Gibt es irgendeinen anderen Grund zu wechseln?
Nee, Jatta könnte man rausnehmen. Der hat jetzt zweites Spiel in Folge so lala gespielt. Ja. Je nachdem, wer es für eine Taktik Bochum spielt, wenn sie sich ganz krass zurückziehen. Aber die Frage ist, wen bringst du auf außen? Ne? Also da ist jetzt...
Jatta übrigens auch einen guten Ball einmal auf Hinterseher gespielt in der ersten Halbzeit, den er auch mal machen kann. Haben sie ihn ganz häufig so versucht zu schicken.
Amarei könntest du bringen, ne? Natürlich. Also eine Reihe für Jatta, das wäre eine Option. Also da könnte man...
Scheint ja auch dicht dran zu sein bei Hacking, ne?
Total. Ist immer erster Einwechselspieler oder oftmals erster Einwechselspieler, jetzt in Chemnitz auch.
Ja.
Also den könnte man bringen. Ich würde mich für Jatta freuen, irgendwie auch zu Hause nach dem Jatta-Skandal. Ich glaube, da kriegt er sehr einen warmen Applaus, wenn er auch anfängt. Also
Aber ich glaube, deswegen ihn aufzustellen, wäre natürlich dann irgendwie fast das falsche Signal. Frage ist halt, ob es was bringt oder nicht. Genauso kriegt er dann auch einen Applaus, wenn er eingewechselt wird. Ja, klar.
Also ich würde mich für ihn persönlich freuen, aber ich finde also beim Larei und Jatta, das ist, da kannst du irgendwie auf den Gegenspieler gucken, auf die Tagesform.
Ja. Also Papa oder Jung, ich würde dann glaube ich eher zu Jung tendieren, weil Papa hat mir dann doch zu große Schwächen im Antritt und in der Endgeschwindigkeit. Und da kommt bei Bochum mit Ganvola und Meier, die sind eigentlich relativ spritzige Stürmer vorne.
Ja, interessant, weil Bochum sich bestimmt tief stellen wird. Dutt ist einer der ersten Trainer, die gefeuert werden in diesem Jahr. Die werden.
Ich habe Slomka auf dem Zettel, dass er ist.
Ja, ist auch. Und Schubert. Nee, Schubert meine ich gar nicht. Doch, heißt der Schubert da von Kiel jetzt? Der Ex-Pauli?
Genau.
Aber erzähl mal weiter, das ist interessant. Also gut, Schnelligkeit spricht natürlich für Jung.
Genau. Und ich sehe auch, wie schon festgestellt haben, dass Hacking ein spielmachendes Spiel aufziehen wird. Das spricht, dass Bochum über den Konter kommt. Und wenn du dann halt in so einen Konter läufst, wo Papa die Endgeschwindigkeit fehlt gegen so eine Doppelsturmspitze, da sehe ich dann Jung eher...
Aber das beste Grätschen-Timing Europas, ne?
Ja, aber das ist auch so die letzte Fahne, die er da reinschmeißt. Wenn er dann daneben grätscht, dann ist es vorbei. Ne? Das hat er auch gegen Darmstadt schon ein, zwei Mal.
Wie habt ihr Jairo gesehen?
Oh, unauffällig?
Ich habe ihn auch gar nicht gesehen.
Also sehr unauffällig. Also.
Ich bin ein Fan von ihm. Ich kenne ihn noch aus Mainzer Zeiten. Ich weiß, dass er Fußball spielen kann und finde es stark, dass er beim ersten so gefühlt wichtigen Spiel, wo er dann wirklich eine Rolle spielt, dann auch den Elfer nimmt und den einfach in die Mitte schiebt, weil er weiß, dass der Keeper immer springt.
Vor allem als fünfter Schütze auf ihn kommt es an, darf nicht verschießen, flach in die Mitte und das ist nur auf Slow-Mo auch so bitter für den Keeper. Dann wird er wahrscheinlich ein paar Mal angucken.
Klar.
So eine Sekunde vorher gehen seine Füße weg und er kann einfach nichts machen. Er weiß es, es ist herrlich.
Ja, aber also das wird ihm auch einen richtigen Schub geben und definitiv eine Option. Also im Moment enttäuscht ja keiner so richtig. Für mich so ein bisschen auch noch, wenn wir jetzt schon alle so durchgehen, Heuer Fernandes, ich weiß nicht, ob ich mit dem warm werde, überhaupt.
Aktuell, also das hatten wir auch gesagt, ne, irgendwie so beim Elfer-Schießen, so ob der und weiß man nicht, ob der
hält. Den einen hält er, den halten wir alle.
Ja, genau.
So, und ansonsten ganz weit weg.
Ja. Also es ist aber, glaube ich, leider so, dass in diesem Kader im Moment Pollersbeck, wie gesagt, außer Form. Mikkel wäre vielleicht mal eine Idee, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist Heuer Fernandes leider bisher immer für einen kleinen Luftschlag gut in bisherigen Spielen.
Also sollte man Pollersbeck jetzt wirklich nicht verkaufen können, dann bin ich dafür, dass er jetzt einfach mal zu Dieter zum Rapport muss, zwei Stunden bepöbelt wird. Und dann muss man sich wieder darauf besinnen, dass der von den Anlagen ein kommender Nationaltorwart ist und richtig was drauf hat.
Erstmal würde ich Fernandes spielen lassen. Auf jeden Fall, bis das Transferfenster zu ist.
Ja.
Dann kann man nochmal gucken, aber er hat jetzt ja auch noch keine wahnsinnig krassen Fehler gemacht. Ne? Wohl den einen Abklatscher in die Mitte.
Darmstadt 1-0, ne?
Ja, das ist schon so eine Sache. ja, das ist so.
Er strahlt irgendwie nicht so die Sicherheit aus, aber es ist vielleicht auch unfair bewertet von uns. Ob er jetzt im Aufbauspiel besonders gut ist. Da einmal hat er auch gut aufgepasst bei so einem langen Ball.
Man muss auch sagen, er kriegt bisher auch nicht viel auf die Hütte. Ne? Also die Abwehr steht eigentlich relativ gut und die Chancen, die der Gegner haben, so viel sind das nicht. Und dann fallen Fehler, die von ihm verursacht werden, schon mal eher auf, als wenn du 30 Schüsse pro Spiel kriegst und dann mal ein, zwei Dinger durchflutscht und du 28 hältst. Ne? Also.
Ja, es ist schon.
Wir haben über Bochum jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Also große Veränderungen, große Überraschungen gibt's wohl nicht. Kann natürlich auch sein, dass er mal so einen Amici reinschmeißt. Für Jatta habe ich jetzt gerade noch überlegt, ne? Wenn der jetzt noch weiter so gut trainiert.
Glaube ich aber nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen bei
Heimdebüt, vielleicht macht ihn das völlig heiß. Ja. Aber ist nur eine Überlegung. Und dann können wir schon mal gucken. Sonntagabend ist, glaube ich, Auslosung, Pokal, zweite Runde.
18 Uhr, genau.
Den Pokal haben wir wieder lieb gewonnen seit der letzten Saison. Das macht wieder Spaß. Es gibt auch viel Geld zu verdienen. Wie viel hat man jetzt eingenommen? Eine halbe Million?
175.000 erste Runde. Und für die nächste Runde gibt es 345.000 ungefähr.
Gibt es nicht? Irgendwas habe ich von einer halben Million gehört. Dass,
ja, wahrscheinlich mit inklusive Ticketverkauf und Fernsehgelder und etc. pp. Dann summiert sich das. Aber rein vom DFB gab es nur 175.000 aufs Konto.
Na gut, dann klingelt es ja vielleicht in der nächsten Runde. Aber gefühlt sind jetzt alle ganz blinden weg, ne?
Gibt's? Ja, es gibt zwei Blinde, ich glaube SC Verl, die haben irgendjemanden rausgeschmissen.
Augsburg.
Ein Zweitligisten, genau, aus Augsburg und dennoch Saarbrücken. Die haben, glaube ich, einen Zweitligisten, glaube ich, gekickt.
Ja, also muss man sagen, alle außer Bayern und Dortmund sind doch irgendwie schlagbar.
Ja, genau. So sehe ich es auch.
Ja. Also. Leipzig vielleicht noch mit Abstrichen, aber.
Ja, müssen wir einen guten Tag haben, nochmal, aber.
Ich meine, gestern Wolfsburg, die haben sich auch höllisch glatt angestellt gegen Halle, glaube ich, war das? 3-3 noch in der 93. und dann über die Verlängerung.
Ja.
Also, da ist einiges möglich. Also, warum nicht? Bis zum Viertelfinale hast du wieder 3 Millionen extra eingenommen.
Vielleicht aber jetzt einmal sagen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Genau.
Ja,
dann alles durch.
Und gerade wenn du in so einen Lauf kommst und so ein Feeling gerätst, können wir überhaupt noch verlieren?
Ich glaub, Flow. Ja. Kittel schießt da irgendwie ein Ding rein, Hinterseher macht eine Nuss, dann darf bloß nicht in den eigenen Strafraum gehen, damit er, das war ja auch grausam, was er da abgezogen hat beim Gegentor. Ja. Aber dann führst du schon mal 2-0.
Kittel macht den ersten Elfer auch, ne? Auch wichtig.
Ja.
Überhaupt, da hat man also überhaupt gar kein schlechtes Gefühl. Ja. Ja, und Hinterseher bei der Aktion habe ich noch überlegt, das ist wirklich so ein Amateurfehler, weil er nur auf den Gegenspieler guckt.
Genau.
Also deswegen fällt das Tor. Er guckt nur auf den Gegenspieler und ist dann so, was ist eigentlich passiert? Also dann soll er gar nicht mitverteidigen, sich nur vorne hinstellen. Gut, gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Ach, Quote. Wie sieht's aus? Habe ich mir extra aufgeschrieben. Quote, nachdem du uns ja jetzt schon gute Tipps gegeben hast für die Aufstiegswette. Aktuell liegt sie noch bei 1,7, liebe Freunde. Das ist ja wirklich geschenktes Geld. Die Frage ist, wie sieht's aus gegen Bochum?
Gegen Bochum.
Mein Tipp ist nämlich ein wirklich überzeugendes 4-0, eventuell 4-1, wenn einer durchrutscht. Ich glaube aber, dass es richtig klingelt. Im Moment ist der HSV nicht zu stoppen von so einer Truppe.
Ja, ich glaube, der Sieg gegen Nürnberg und jetzt dieser erkämpfte Sieg, dieser gequälte Sieg, ich glaube, das war jetzt so ein Brustlöser. Jetzt knallt die Peitsche richtig und deswegen gehe ich auch eigentlich von einem souveränen 3-0 zu Hause aus.
Also auf HSV ist die Quote 1,55. Das ist auch schon wieder geschenkt, ne?
Was wäre eine 0-2-Handicap-Quote und Tottenham-Sieg?
Ja, das bestimmt.
0-2-Handicap wäre 4,7.
Boah.
0-1, 2,4. Das kannst du eigentlich direkt spielen.
Die,
ne,
musst du halt spielen.
Ja. Gut. Also, das ist,
wie immer der Finanztipp am Ende. Wie gesagt, langfristiges Investment für euch. Die Aufstiegswette jetzt noch zuschlagen. Ich glaube nämlich nach diesem Spieltag rutscht sie von 1,7 auf 1,4. Stuttgart ist schon bei 1,3. Das lohnt sich dann gar nicht mehr. Also jetzt noch auf den HSV wetten.
Da hast du zugeschlagen, Stibi, ne?
Da habe ich zugeschlagen. Und freue mich drauf, da Ende Mai nächsten Jahres positiv überrascht zu werden.
Ja, das Geld hat man ja vergessen jetzt, den Einsatz. Da kommt dann quasi.
Ich kann nur noch gewinnen. Ja, ich muss sagen, ich hatte wetttechnisch ein echt erfolgreiches Pokalwochenende, habe neues Selbstvertrauen erlangt nach einer langen Durststrecke und jetzt geht's wieder los.
Eine kleine schöne News, die ich heute gelesen habe, ist, dass Wagnoman die silberne Fritz-Walter-Nachwuchsmedaille gewonnen hat in der U19-Kategorie. Also da herzlichen Glückwunsch, Joscha.
Und da gibt es ja prominente Vorgänger, ne? Die das Ding schon gewonnen haben.
Fiete Arp.
Zum Beispiel. Ja, auch so
Götze. Auch richtige, meinst du?
Götze, Reus, Goretzka, stimmt, wie sie alle heißen. Also Joscha, im Moment ein bisschen hinten dran, aber er trifft ja regelmäßig in der U21.
Genau, oder? Hamburg Zweite.
Mit dem neuen Trainer Hannes Fehr, heißt er, glaube ich, sowas in der Art, der wohl einen überragenden Job macht und von Sieg zu Sieg eilt.
Ja, jetzt glaube ich 3-3 gegen Wolfsburg gespielt am Wochenende, lang 3-1 hinten.
Ja, haben dann, aber Wolfsburg ist eben auch eine richtig starke zweite Truppe.
Wolfsburg, die sind seit Jahren, letzten 2-3 Jahren Erster gewesen, dürfen halt nicht hoch wegen Nachwuchsmannschaft, aber die sind richtig stark in der Region.
Also da haben wir auf jeden Fall eine gute Truppe und vielleicht ja die Möglichkeit für ihn dann auch wieder ranzukommen, denn gerade so auf den Außenverteidigerpositionen, da ist das Angebot bei uns ein bisschen begrenzt. Ne? Wer weiß, was passiert eigentlich, wenn Leibold verletzt ist, wenn der Giomira verletzt ist.
Ja.
Dann, da sind wir ein bisschen dünner.
Ich hatte mal gehört, wie der ausgesprochen wird. Giomira.
Giomira?
Giomira,
ja. Dann wissen wir das einfach.
Deine Moderator oder Kommentator hat Giomira irgendwie so ausgesprochen, ne?
Da konnte es sowieso nichts. Es war eigentlich dein Job, vorher sich darauf vorzubereiten, ne?
Ja, es ist...
Der Kommentator war wirklich das Allerletzte.
Ja.
Also, ich war wirklich fassungslos. Aber gut, was willst du machen, wenn so viele Spiele parallel laufen? Wahrscheinlich irgendwann gehen die Leute aus. Das ist nämlich ein Handball-Kommentator. Da ist er ganz gut, aber dieses grundsätzliche Anti-HSV, das muss man sagen, hat sich bei Sky eingeschlichen. Und da muss auch Dieter Hecking mal vorstellig werden.
Es ist generell irgendwie, wir bieten relativ wenig Angriffsfläche und trotzdem versucht man ständig noch irgendwie das irgendwie madig zu reden.
Ja, aber auch spielerisch ist immer dieselbe Leier. Ja, jetzt fehlen die Lösungen. Na klar fehlen die Lösungen, aber das ist ja, du spielst ja jetzt auch nicht gegen eine Kreisligamannschaft, sondern es sind halt Profis der dritten Liga, die ein Heimspiel haben, für die ist das Spiel des Jahres.
Ja.
Also es würde mich wundern, wenn da eine Mannschaft irgendwie die aus dem Stadion schießt oder so. Und dann immer diese ewige Leier vom HSV und die Qualität fehlt und bla bla bla. Also wie unsachlich.
Da hilft letztendlich nur aus der eigenen Stärke und einfach mit Siegen heraus allen die Mäuler zu stopfen.
Ja, und dann, Hacking muss pöbeln, weiter pöbeln.
Genau.
Und dann gehen wir aus solchen kritischen Sachen auch noch als Gewinner raus. Ich will das fast gar nicht groß aufmachen, aber wie bei Jatta auch, da ist es jetzt ja auch eine Riesenchance sozusagen, dass man gestärkt und als Einheit, als alle hinter einem, alle in einem Strang rausgeht. Und genauso muss das in allen anderen Fällen auch sein.
Da übrigens noch zum Fall Jatta habe ich einen super interessanten Artikel aus der Taz gelesen und hast du es auch gelesen?
Mit dieser Antifa-Geschichte da und Hamburg ist wieder also...
Genau, also...
Das ist auch ein HSV-Fan, der den geschrieben hat, ne? Aber es war, also der war geil, aber geiler Artikel.
Dementsprechend. So sinngemäß, dass es sein könnte, dass der HSV ausgerechnet aus dieser Geschichte, die jetzt der endgültige Tiefpunkt zu sein drohte, dass das sozusagen die Wende der neueren Vereinsgeschichte sein könnte und der HSV jetzt endlich wieder cool ist.
Insgesamt auch also als Außendarstellung.
Bei den anderen Vereinen, die ja sich nun wirklich unterirdisch präsentiert haben, wenn man überlegt, was bei Schalke abgeht, es ist ja wirklich schlimm. Chemnitz, gut, die sind unter ferner Liefen so, aber der HSV hat jetzt eigentlich in dieser ganzen Krise in Anführungsstrichen alles richtig gemacht, in der Kommunikation, in der Positionierung. Egal wie es ausgeht, so richtig verlieren können sie irgendwie auch nicht mehr, weil Hacking auch clevererweise gesagt hat, Unschuldsvermutung gilt, falls sich doch irgendwas rausstellen sollte, leben wir in einem Rechtsstaat, aber lassen den Spieler nicht fallen. Das heißt, so oder so sehr souverän, kennen wir gar nicht mehr, ne?
Das finde ich ohne.
Der HSV mal was richtig.
Ja, sie hatten ja auch vorgesorgt. Es gab ja auch die Meldung kurz danach, dass Hamburg bereits am Sonntag sich mit dem DFL in Verbindung gesetzt hat, bevor Sportbild das irgendwie veröffentlicht konnte. Das heißt, der HSV war weder überrascht wie sonst in den letzten Jahren und jeder war eigentlich schon im Bilde und die Bild konnte eigentlich keinem richtig wehtun und dem HSV insgesamt schon gar nicht mit dieser vermeintlichen Bombe, die sie da zünden wollten.
Ja.
Also die haben sehr gut schon vorgearbeitet, um den Druck und diese Empörung überhaupt ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, und jetzt auch, wenn man die Statements der Spieler liest, Aaron Hunt, so, dann scheint das ja einfach nur die Mannschaft noch stärker zu machen und nicht, wie wir befürchtet haben, unmittelbar nach dem Sieg, jetzt ist schon wieder Skandal und Katastrophe. Also, der HSV bockt. Wir freuen uns auf das nächste Spiel am Freitag und hören uns nächste Woche.
Ciao.